Scheiß. Ja.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 8. Juli 2026. Und in dieser erwarten euch eine ganze Reihe von Nachrichten, beginnend mit einer traurigen Nachricht, die mit einem Veranstaltungshinweis verbunden ist. Heute um 18.30 Uhr wird auf dem Augustinerplatz für eine Stunde an eine Frau erinnert, die vor 2 Tagen in Offenburg von ihrem ehemaligen Partner ermordet wurde. Dann geht es weiter mit verschiedenen anderen Nachrichten, unter anderem zu dem Verfahren gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz und auch kommunalen Informationen, zum Beispiel um giftiges Material im Teer unter Freiburger Straßen und vieles mehr. Dann wenden wir uns nochmal dem AfD-Parteitag in Erfurt zu, der vergangenes Wochenende unter Protest dennoch stattfand. Noch mehr wachsen, noch mehr bewegen, fordert eine Person, die bei Widersetzen Freiburg aktiv ist und in Erfurt war. Collective Care, eine neue Initiative aus der Kommune Niederkaufungen, stellen wir dann vor und blicken voraus zu einer Veranstaltung diesen Samstag, anarchistischer Antimilitarismus. Wir sprachen mit dem Referenten Bernd Drücke, der dann im Luftschloss sprechen wird. Im Infomagazin hört ihr wie angekündigt zunächst einige Nachrichten, teilweise entnommen aus dem heutigen Flinter-News aus dem Flinter-Mora.
Feminizide stoppen, eine Gedenkveranstaltung nach dem Feminizid in Offenburg. Die Veranstaltung ist heute um 18.30 Uhr am Ni-Una-Minus-Platz, ehemals Augustinerplatz. Am Montag, den 6. Juli 2026, brachte in Offenburg ein 33-jähriger Mann zuerst seine 36-jährige Ex-Freundin und danach sich selbst um. Die Tat ereignete sich nach der Trennung. Berichten zufolge soll es bereits zuvor Vorfälle gegeben haben, bei denen der Mann seine Ex-Partnerin bedrängt und gestalkt haben soll. Der Mann war den Behörden dadurch bekannt. Das war kein Beziehungsstreit, keine private Tragödie zwischen zwei Menschen. Es war geschlechtsspezifische Gewalt, es war ein Feminizid. Feminizide sind keine Einzelfälle und keine unvorhersehbare Ausnahme. Gewalt beginnt nicht erst mit der tödlichen Tat, sie zeigt sich oft schon vorher durch Kontrolle, Bedrohung und Einschüchterung. Dass Frauen nach Trennungen weiterhin verfolgt, bedroht oder angegriffen werden, zeigt, Schutz vor Gewalt muss früher greifen. Warnzeichen müssen ernst genommen werden und Betroffene brauchen konsequente Unterstützung. Hier heißt es, wir fordern Gerechtigkeit für sie, wir fordern Sichtbarkeit für das Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt, wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung von Feminiziden als strukturelles Problem. Wir gedenken der Verstorbenen und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen, von Trauer zu Wut zu Widerstand. Mehr Infos gibt's auf Insta, Netzwerk gegen Feminizide, _fr. Und hier steht auch eine E-Mail-Adresse auf dem Tacker, da könnt ihr auch immer nachschauen. Da sind die Kontaktinformationen. Feminizide stoppen heute 18.30 bis 19.30 auf dem Ni-Una-Minus-Platz. Femizid in Heppenheim, lebenslang für Täter. Weil sie aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollte, ermordete ein Mann aus Heppenheim seine geschiedene Ehefrau vor den Augen der Kinder. Das Darmstädter Landgericht hat ihn am Montag nun zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor knapp einem Jahr hat der 57-jährige Mann seine Ex-Frau mit mehreren Messerstichen getötet. Das Gericht sah die niedrigen Beweggründe, also ausschlaggebend für das Merkmal Mord, belegt. Der Mann habe aus Besitzdenken heraus getötet und der vorsitzende Richter sah den unbedingten Willen zur Vernichtung bei dem Täter. Jetzt ist natürlich das Tragische auch daran, dass die Frau vorher ins Frauenhaus wollte. Am Tag zuvor hatte sie sich wohl freigenommen, um einen Platz zu bekommen. In dem Artikel der Tagesschau sind unten tatsächlich auch die einzigen Beratungsstellen und Anlaufstellen für Frauen und Familien, die von sogenannter häuslicher oder partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind, verlinkt. Nur wissen wir alle, dass da die Finanzierung fehlt und dass auch Plätze in Frauenhäusern fehlen, dass die Strukturen fehlen. Ist auch völlig unklar, was mit den Kindern jetzt passiert. Wir haben keinen flächendeckendes Netz in Deutschland, deswegen passieren solche Taten immer. Wir müssten eigentlich auf Prävention setzen, sage ich jetzt mal ganz abseits dieser Nachricht. Und diese Strukturen einfach ausbauen, wo Behörden miteinander kooperieren. Die Fußfessel ist vielleicht ein Element, aber nicht das Allheilmittel. Es braucht einfach Finanzierung. Es braucht auf jeden Fall auch Therapieplätze für die Kinder, die jetzt traumatisiert aus dieser Tat hervorgehen. Und tatsächlich auch, leider zeigt die Statistik, prädestiniert sind diese Muster zu wiederholen. Also sowohl Täter als auch Opfer werden in ihrem weiteren Leben.
Gestern begann die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Hört dazu den Rechtsanwalt David Werdermann, der diese Verfassungsbeschwerde bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte koordiniert.
Ja, wir sind hier am Bundesverfassungsgericht, wo heute unsere Verfassungsbeschwerde gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz verhandelt wird. Es geht insbesondere um ja schwerwiegende Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld einer konkreten Gefahr, nämlich bei bloßem Vorliegen einer drohenden Gefahr. Ja, und heute Morgen ging es erstmal um die polizeiliche Praxis. Und es hat sich gezeigt, dass dieser Begriff der drohenden Gefahr doch recht schwammig ist und dass das auch in der polizeilichen Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führt, diesen Begriff anzuwenden. Ja, und das ist kein Wunder, denn dieser Begriff der drohenden Gefahr, der arbeitet eben mit sehr vielen unbestimmten, schwammigen Begriffen. Das zeichnet auch diese drohende Gefahr aus, dass sie eben weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr schon polizeiliche Maßnahmen ermöglicht. Mit anderen Worten, die Polizei blickt in die Glaskugel und kann auf dieser Grundlage dann polizeiliche Maßnahmen anordnen. Und das führt eben dazu, dass auch ganz alltägliche Verhaltensweisen dazu führen, dass man überwacht werden kann. Wenn man beispielsweise an Personen denkt, die sich Sekundenkleber kaufen, da kann dann die Polizei darauf schließen, dass damit möglicherweise eine Sitzblockade begangen wird und dass das eine Gefahr dann für ein besonders erhebliches Rechtsgut darstellt. Das Polizeiaufgabengesetz ermöglicht in all diesen Fällen bei einer drohenden Gefahr schwerwiegende Grundrechtseingriffe, zum Beispiel den Einsatz von verdeckten Ermittlern, zum Beispiel das Ausspähen des Smartphones. Und damit werden letztendlich alle Personen, die irgendwie in Bayern sich aufhalten, unter einen Generalverdacht gestellt und können auf Grundlage dieses Gesetzes überwacht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine solche weitreichenden Grundrechtseingriffe im Vorfeld einer konkreten Gefahr bisher nur in absoluten Ausnahmefällen zugelassen. Bayern hingegen macht diese Vorfeldmaßnahmen jetzt hier zum neuen Standard und das werden wir heute dann auch nochmal argumentieren, wo es dann um die verfassungsrechtliche Würdigung geht, dass eben solche weitreichenden Grundrechtseingriffe im Vorfeld von konkreten Gefahren unverhältnismäßig sind und dass deswegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz hier gekippt werden muss.
Unrecht gegen Sinti und Roma nach 1945. Bundeskabinett beschließt Aufarbeitungskommission. Zitat, das Bundeskabinett hat die Einsetzung einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Unrechts an Sinti und Roma nach 1945 beschlossen. Sie wird in einem Abschlussbericht Empfehlungen an Politik und Gesellschaft formulieren. Zitat Ende. Das meldet das Bundesministerium für Bildung, Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend auf seiner Website als aktuelle Meldung am Montag, den 6. Juli 2026. Zitat weiter. Michael Brandt wird als Bundesbeauftragter gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland die Mitglieder der Kommission auswählen und ernennen. Zitat Ende. Heißt es dort weiter. Brandt sprach vergangene Woche beim Bundeskongress von, mit oder über Sinti und Roma, antiziganismuskritische Perspektiven in der Medienbildung, des Kooperationsverbundes gegen Antiziganismus in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, dem Landesverband Rheinland-Pfalz im Mainzer Landtag und hörte dort auch die VertreterInnen der Selbstorganisation der Minderheit an. Noch 1952 wurde die Klage von Überlebenden des Porajmos abgewiesen, mit der Begründung, die Menschen seien rechtsmäßig ins KZ gekommen, da sie als kriminell galten. Erst 1982 wurde der Genozid an Sinti und Roma anerkannt. Die strukturelle Diskriminierung jedoch geht weiter, am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, in der Schule. Sinti-Kinder kommen zum Beispiel auch heute noch übermäßig oft ohne Begründung in Förderschulen. Mit bestimmten Adressen oder Nachnamen ist es schwieriger, eine neue Wohnung oder einen Arbeitsplatz zu finden. Betroffene berichten von unzähligen Fällen struktureller Diskriminierung. Die Kommission wird als mit Mitteln des Beauftragten durch eine Geschäftsstelle bei der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft EVZ unterstützt, heißt es weiter auf der Website. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur mehr Teilhabe von Sinti und Roma und der Aufarbeitung der sogenannten zweiten Verfolgung nach 1945. Die Frage ist nun natürlich, wen der Bundesbeauftragte als Mitglieder der Kommission auswählen und ernennen wird. Hoffen wir mal das Beste.
In der letzten Sitzung des Umwelt- und Klimaschutzausschusses des Freiburger Gemeinderats ergriff unter dem Punkt Aktuelles der sachkundige Vertreter des Arbeitskreis Regiowasser e.V. Nick Geiler das Wort. Thema: Arbeitsschutz bei dem giftigen Stoff PAC, der sich in vielen Straßen Belägen auch in Freiburg befindet. Seine Fragen und die erneuten Vertröstungen des Umweltamtschefs von Zahn hört ihr im Folgenden.
Zum Stichwort Aktuelles. Wir stellen aktuell fest, dass weiterhin bei vielen Straßenbaustellen in Freiburg im Hinblick auf den toxischen Altteer immer noch gegen alle Vorgaben vom Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz verstoßen wird. Beispielsweise letzthin bei vielen Straßenbaustellen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau in Littenweiler oder bei der Sanierung von der Winderer Straße. Außerdem können wir wegen der Geheimniskrämerei der Unternehmen nicht nachvollziehen, ob die Teerschollen mit ihrer Packbelastung ordentlich entsorgt werden, wo sie überhaupt hinkommen, wo sie landen. Und insofern wären wir dankbar, wenn nicht erst Ende des Jahres, sondern früher die Stadt bekannt geben könnte, wie sie gegen diese Vorstöße vorgehen will, wie diese Missstände, die ja zu großen Teil zu Lasten der migrantischen Arbeiter gehen, die dort in den Straßenbaustellen jetzt unter der besonderen Hitze besonders gesundheitlich betroffen sind, wie die Stadt dagegen vorgehen will, was sie tut.
Gut, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt hier so ad hoc in irgendeiner Weise sprechfähig sind.
Also zu den Einzelfällen nicht. Ich vermute, dass die bei uns schon angelandet sind. Da müsste ich mich aber erst erkundigen. Und bei der Drucksache müssen wir gucken, wenn die Sachlage das hergibt, dass wir schneller sind, dann kommen wir natürlich auch gerne schon eher. Wir haben heute die Tagesordnung durchgesprochen. Der September ist knallevoll mit großen Vorlagen. Und dann haben wir ja eh nur noch den November. Also wir haben ja noch zwei Ausschüsse. Aber den Wunsch nehme ich gerne mit.
Wir werden das Thema der giftigen Pack in Straßenbelag weiter hier im RDL-Programm verfolgen. In einer Vorlage an den Gemeinderat, die ihr im Übrigen unter rdl.de auch verlinkt findet, empfiehlt das Bürgermeisteramt nach zwei nicht öffentlichen Vorberatungen im Sozial- und Bauausschuss in der öffentlichen Hauptausschusssitzung dies. Nach dem Scheitern zweier Sondererhebungen zu Wohngemeinschaften an repräsentativen Fallanzahlen und betreuten Wohneinrichtungen soll die Mietspiegelfortschreibung für die Jahre 2027 und 2028 jetzt am Verbraucherindex orientiert fortgeschrieben werden. Stadtrat Mohlberg von Eine Stadt für alle begrüßte dies und mahnte zugleich:
Es gibt unsererseits vor allen Dingen zwei Sachen, die uns nochmal wichtig sind zu unterstreichen. Wir sind ja jetzt seit wie vielen Jahren an dem Thema WG-Mieten dran, über ganz verschiedene Wege, ne? Sondererhebung, dies und jenes, und kommen da ja nicht so richtig voran. Das ist jetzt niemand zuzuschreiben, es ist nur einfach vermutlich der falsche Weg gewesen, das über eine Sondererhebung zu lösen. Was wir wirklich mit Nachdruck unterstreichen wollen würden, ist, wir schreiben jetzt diesen Mietspiegel fort als Index-Mietspiegel und werden irgendwann zu einer neuen Erhebung kommen und dann auch den Mietspiegel an und für sich anfassen können, auch in seinen Rahmenbedingungen. Und uns ist wirklich, wirklich wichtig, dass das jetzt mal final rechtlich auch geprüft wird, ob wir das Vorgehen, wie die Stadt Frankfurt es an den Tag legt, eben die WG-Wohnung nicht ausdrücklich vom Mietspiegel auszunehmen, was dann Einzelpersonen möglich macht, einfacher zu klagen auf Mietwucher, wenn sozusagen eine Vierraumwohnung super teuer vermietet wird. Das muss für uns bis zum nächsten Mietspiegel-Vorderhebung abschließend geklärt werden, ob die Situation sich dadurch für WG-Mieterinnen oder vor allem auch für Mieterinnen, die dann über diesen Weg wirklich illegal hohe Mieten verlangen, ein für alle Mal geschlossen werden kann. Dafür sind wir jetzt einfach viel zu viele Jahre dran. Und es gibt da eine Möglichkeit oder eine Praxis und auch schon zumindest ein erfolgreiches Bußgeldverfahren in Frankfurt. Und diesen Weg möchten wir, dass er adäquat sauber angeguckt wird und wir vor der nächsten Mietspiegel-Vollerhebung das wissen und auch dann wissen, ob wir den Einführungsteil des Mietspiegels verändern müssen, können und sollen. Gerne auch mit den Folgen, was das hätte. Aber das muss jetzt einmal abschließend geklärt werden. Der zweite Punkt, den wir anmerken wollen, ist, da geht es ja um diese Höchstmieten, die man sozusagen eine Wohnung haben kann. Das wollen wir ein bisschen an den Mietspiegel koppeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Gleichzeitig gibt es auf Basis der Bundesregierung beim Thema Grundsicherung, beziehungsweise, wie heißt es jetzt, Bürgergeld? Nee, Grundsicherungsgeld, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, auf jeden Fall solche Verschärfungen, dass die Angemessenheit der Miete ja nochmal intensiver angeschaut wird und vice versa, eine kommunale Antwort könnte darauf sein, die Angemessenheitsgrenzen so zu gestalten, dass nicht viele Mieterinnen sofort unter Druck kommen, weil faktisch sind natürlich die günstigen Mieten, die in der Stadt also theoretisch dann sozusagen festgestellt sind, ja eigentlich so nicht verfügbar. Also gerade Mieterinnen mit geringen Mieten bleiben ja lange in der Wohnung und der Markt, wenn man ihn sich anschaut, wo wird eine Wohnung mit geringen Mieten angeboten, ist gering. Das heißt, wenn wir einen Grundsicherungsempfänger dann unter Druck setzen, weil seine Angemessenheitsgrenze nicht mehr passt, gleichzeitig die echte Verfügbarkeit dieser Wohnung eigentlich nicht gegeben ist, würden wir aus unserer Sicht eine fatale Politik machen. Deswegen bräuchten wir oder ist unser Wunsch, dass wir bei den Angemessenheitsgrenzen so verfahren, dass wir da ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen für die Betroffenen.
Das Bundesgesetz zur Grundsicherung begrenzt demnächst bei der Miethöhe in der Grundsicherung völlig unabhängig von der Verfügbarkeit die Maximalübernahmehöhe auf einen Faktor von 1,5. Die Vorlageberechnung durch das EMA-Institut soll ebenso wie die Indizierung in der zweiten Jahreshälfte 2026 dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Hierzu Sozialbürgermeister Meder.
Ja, ich komme zum Thema Angemessenheitsgrenze, lieber Gregor Mohlberg. Wir hatten Frau Polz und Herrn Wilde ja, im Sozialausschuss eingeladen, dazu vorzutragen im Zusammenhang mit nicht konkret der Beratung dieser Drucksache, sondern dessen, was mit der Gesetzeslage auf uns zukommt. Und ich glaube, wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir als Stadt Freiburg kein Interesse haben, in Mietsenkungsverfahren zu kommen, die bei der Wohnungslage dann dazu führen, dass am Ende Menschen in der Obdachlosigkeit landen. Und ich glaube, Frau Polz und Herr Wilde haben sehr klar und sehr glaubwürdig dargelegt, dass der Ermessensspielraum, den wir als Kommune beziehungsweise das Jobcenter hier haben, dass wir den auch nutzen werden. Ich glaube, das wird sich in der tagtäglichen Praxis zeigen und ich kann gerne zusagen, dass wir in einem Jahr nach Inkrafttreten, auch des neuen Mietspiegels dazu berichten, ob wir Mietsenkungsverfahren haben oder nicht. Das nehme ich gerne mit für den Sozialausschuss.
Und zum Miethöhenindex in der Grundsicherung auch Frau Polz.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, was wir mit den Mietobergrenzen vorhaben und in dieser Drucksache beschrieben haben, ist basically eine Annäherung an den tatsächlichen Wohnungsmarkt. Weil wir nicht mehr, also früher wurde ja praktisch einfach nur die Basismiete aus dem Mietspiegel genommen, vor dem jetzigen. Dann waren wir vor der Lage, wir haben jetzt 11 Baujahresklassen, wir haben keine Basismiete mehr. Wie gehen wir damit um? Das wurde rechnerisch gemacht. Wir wollen es jetzt ein bisschen schöner, rechtlicher, haltbarer und statistisch schöner machen, indem man praktisch sagt, wir gucken uns an, was sind denn, also im Vergleich zu den Angebotsmieten, wo ist denn tatsächlich das untere Marktsegment? Und mit dem Beispiel des tatsächlichen unteren Marktsegments gehen wir dann im November wieder in den Gemeinderat und dann können Sie sich das angucken. Ich glaube, dass wir da tatsächlich dahin kommen zu dem, was Sie eigentlich, was der Hintergrund Ihrer Frage war. بفراقك شلون نذر لخيط عيوني لما
Wir haben berichtet, am 4. Juli fand in Erfurt der AfD-Bundesparteitag statt. Und fast schon als Teil des Programms standen tausende Aktivisten ab den frühen Morgenstunden auf der A71, um den Ablauf zu stören bzw. den Parteitag komplett zu verhindern. Die Blockaden erwiesen sich nur insofern als effektiv, als dass die AfD-Delegierten und die zuständigen Sicherheitskräfte sich den Protesten anpassen mussten. Aber, so Anton vom Bündnis Widersetzen, eigentlich ist das Ziel ja, diesen AfD-Parteitag umzuwandeln in unseren Tag. Zitat Ende. Die AfD habe in Erfurt nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil, so wie Gießen und andere Städte zuvor, sei auch Erfurt an diesem Tag eine entschieden antifaschistische Stadt gewesen. Anton war bei Radio Dreieckland zu Gast, um über ein paar Fragen zu sprechen, die sich im Anschluss an das Protestwochenende in Erfurt gestellt haben. Flacht die Bewegung ab? Welche neuen Protestformen bieten sich an, um den aktiven Protest weiter plötzlich störend und ungemütlich zu gestalten?
War anstrengend, aber war auch halt cool. Also, keine Ahnung, wir waren ja der gelbe Finger, falls irgendjemand auf Social Media nachschauen möchte. Selten so viele Leute gesehen in Warnwesten. 2000 Menschen in diesem Finger gefühlt, über Stock und Stein gesprungen, ewig lang. Also wenn man dann über Felder läuft und man sieht einfach das Ende nicht vom Demozug, weil die Leute im Nebel verschwinden. Schon auch cool und schon auch so das Gefühl gebend, dass man halt mal nicht alleine ist. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich Freiburg mit Abstand die meisten Busse und Menschen gestellt hat oder da mit den meisten Menschen hingefahren ist aus dem Süden.
Tatsächlich, selbst im Vergleich zu Städten wie Hamburg oder Berlin?
Pro Einwohner auf jeden Fall.
Pro Einwohner, ja.
Und aus dem Süden sind wir mit Abstand die stärksten gewesen. Ja.
Das ist, glaube ich, auch nicht einmal eine Neuigkeit zu diesem speziellen Parteitag. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass am Ende eigentlich ziemlich viel positiver Geist in der Luft war, dass viele Leute das Ganze als sehr, sehr bestärkend erlebt haben und viele Leute, damit meine ich auch Leute aus vielen unterschiedlichen Hintergründen. Also es gab ja auch, wie wir vorhin in einem Beitrag gehört haben, die WissenschaftlerInnen gegen rechts, dann gab es, die sich da ausgesprochen haben. Es gab natürlich auch die große Demonstration, da habe ich auch sogar mit Leuten geredet, die gesagt haben, sie hätten beim nächsten Mal vielleicht sogar Lust, dann noch mehr zu machen, also quasi bei einer der Aktionen mit dabei zu sein. Was vielleicht auch ein bisschen überraschend war, weil zunächst einmal hieß es ja schon ab 10 Uhr und das hat man dann auch ein bisschen in der Stimmung der Teilnehmenden vielleicht gemerkt, gerade nachdem es dann nochmal über die Felder ging. Um 10 Uhr hat ja der Parteitag der AfD trotzdem angefangen. Also sind die Blockaden eigentlich gescheitert?
Also ich glaube in dem Sinne, wenn das Ziel war, den AfD-Parteitag zu verhindern, da müssen wir uns ehrlich machen, das haben wir nicht. Die sind früh gestartet, weil sie früh dahin gefahren sind. Aber wenn wir uns anschauen, so was ist das höhere Ziel dieser Blockade, dann denke ich mir halt so, eigentlich ist das Ziel ja, diesen AfD-Parteitag umzuwandeln in unseren Tag. Es ist eben nicht der Parteitag der AfD, es ist der Tag des Antifaschismus, unser Tag, den wir in dieser Stadt uns nehmen. Das tun wir seit Essen, also jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Also wir waren in Essen, in Riesa und Gießen, bevor wir jetzt in Erfurt waren, bei den AfD-Parteitagen und bei der Gründung der AfD-Jugend. Und jeweils da haben wir uns diese Tage zurückgenommen. Also jeweils an diesen Tagen, ich weiß nicht, du warst ja auch manchmal dabei, waren diese Städte, in diesen Städten hat die AfD nicht stattgefunden. Die hat in der Halle da stattgefunden, am Stadtrand, so komplett barrikadiert mit 40.000 PolizistInnen draußen rum. Aber der wirkliche Parteitag, der war nicht in dieser Stadt. Diese Stadt gehörte eigentlich uns. Und ich finde so, das hat ja die AfD eigentlich so eingestanden, damit, dass sie diesmal in Erfurt das gar nicht versucht hat, sich diesen Tag irgendwie zu nehmen, an diesem Tag überhaupt wirklich anzureisen. Also um 1 Uhr, 2 Uhr sich in dieser Halle zu verkriechen, alle Luken und so dicht zu machen und dann auszuharren, bis die bösen Antifaschisten wegfahren, weil man so Angst hat, das ist für mich halt kein Parteitag und keine Zelebration, das ist irgendwie peinlich. Also wenn man seine Parteikönige, seine Parteivorsitzenden da krönt in einer Burg, die belagert wird, dann klingt das für mich nicht nach irgendwie Erfolg und Aufbruch und irgendwie wir stehen kurz vor der Machtergreifung oder Machtübernahme, sondern es klingt für mich eher nach okay, das machen wir jetzt, wir sind hier alle in unserer Halle, alles gut, wir schaffen das.
Trotzdem gab es natürlich auch Stimmen unter den Aktivisten, die etwas, ich sag jetzt mal, enttäuscht vielleicht nicht, aber die sich schon Fragen gestellt haben, was hattest du für ein Gefühl, was lag da in der Luft, was hast du so am Ende des Tages mitbekommen, auch noch an Stimmen, die vielleicht Bedenken oder ja, Überlegungen, Zweifel geäußert haben?
Also zuerst mal kann ich dieses Gefühl verstehen, also ich stand ja auch da und dachte mir so, okay, wuff, irgendwie kacke, ich hab's jetzt auch geschafft, ohne dass wir irgendwie das Verhindern verzögert hatten. Aber ich glaube, dieses Gefühl, ich habe da später drüber nachgedacht, hatte ich dieses Gefühl, weil wir irgendwie, zu schlecht organisiert waren, weil wir es nicht geschafft haben. Ich glaube, ich fühle dieses Gefühl vielmehr auf so einen Effekt zurück. Wir sind dahin, haben die AfD herausgefordert, gegen uns anzutreten, um zu schauen, wer mehr auf die Straße bringt, wer schafft es, diese Stadt mitzunehmen, wer schafft es, hier sich zu positionieren. Und dann ist die AfD einfach nicht aufgetaucht. Es ist ja so, als würde man irgendwie jemanden zum Duell herausfordern, ist mega hyped, freut sich so, okay, morgen geht's los, wir kämpfen oder wir setzen uns auseinander.
Und habt euch vorbereitet und alles. Wir
bereiten uns vor und so weiter. Und dann taucht die DuellgegnerInnen einfach nicht auf. Das ist ja mega frustrierend. Und ich glaube, da ist es einfach so viel drin. Und klar, irgendwie hätte ich das total gerne verzögert, verhindert, wäre den Faschisten direkt gegenübergestanden und direkt konfrontiert. Aber ich glaube, so, da ist viel dieser Frustration kommt daher und die kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch total normal. Also wir probieren so Aktionsformen aus. Ich glaube, das haben Bewegungen historisch immer. Das ist so ein bisschen so eine Dialektik, ne? Also dann kommt halt die andere Seite und versucht was, um diese Aktionsform zu umschiffen. Also zum Beispiel in Riesa und in Gießen haben die das versucht mit massiver Polizeigewalt, die es auch diesmal gab. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen weniger massiv, als sie in Gießen war, aber es gab sie auf jeden Fall trotzdem. Und haben gemerkt, diese Strategie funktioniert nicht und dann haben sie jetzt halt ihre Strategie verschoben und sind, okay, dann fahren wir halt um 1 Uhr morgens in diese Halle rein. Und das ist jetzt deren strategische Erneuerung. Und jetzt müssen wir halt überlegen, was ist unsere strategische Innovation darauf? Was ist unsere Taktik, um damit jetzt umzugehen? Und ich glaube, das ist in jeder Bewegung ja so gewesen. Also die Anti-AKW-Bewegung hat Schienen blockiert und haben damit dann aufgehört und was anderes gemacht. Jede Bewegung muss halt schauen, welche Taktik sie jetzt benutzt, um ihre Ziele zu erreichen.
Ja, wir sprechen gleich nochmal darüber, wie es weitergeht. Davor wollte ich nochmal kurz anhand von einem Vorfall eine Frage stellen zu dem, was du gerade so als Dialektik dieser Bewegung oder was du auch unter dieser Metapher des Duells beschrieben hast. Es kommen verschiedene Leute zu dieser Art von, ich nenne es jetzt mal, weil es so in der Form natürlich von niemandem geplant ist, Großereignis. Also wir haben die Proteste, davor natürlich den Parteitag und dann zu den Protesten natürlich Presseleute und es gab da eine Situation bei der Pressekonferenz von Widersetzen, die im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Das war am Sonntag. Du selbst warst bei dieser Pressekonferenz nicht dabei, deshalb werde ich da so nicht im Detail fragen. Da gibt es bereits andere Berichterstattungen dazu. Aber was da so ein bisschen für mich durchschimmert, ist, dass solche Räume ja auch für so rechte Streamer, rechte Influencer, also solche Veranstaltungen bieten da natürlich auch Raum, um Provokationen auszutragen. Und ich mute mir das jetzt mal zu, den Apollo News Berichterstatter, der sich da vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, dass dem eigentlich eher an der Provokation als an einer vielschichtigeren Berichterstattung lag. Was würdest du sagen, was ist der Umgang von Widersetzen, was ist der Umgang der Protestierenden mit solchen Provokationen, die ja dann auch schnell vielleicht unter Umständen mal eine wirklich schlechte Berichterstattung nach sich ziehen könnten, wenn es nach einem Worst-Case-Szenario geht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Umgang ist unglaublich divers damit, weil die Bewegung so unglaublich breit ist. Also ich finde, was wir in Erfurt diesmal wirklich geschafft haben, ist halt eine breite Zivilbevölkerung da auf die Straße mitzunehmen, mitzubringen. Und deswegen ist der Umgang auch von Blockade zu Blockade, von Ort zu Ort unterschiedlich. Also ich kann nur erzählen, wo ich war. Also bei uns waren auch irgendwelche komischen rechten Streamer. Ja. Die sind aber nach 20 Minuten auch wieder abgezogen, weil halt alle irgendwie nur die Ringschirme und die Banner hochgehalten haben. Und dann gab es halt keine coolen Soundbites, die sie irgendwie auf YouTube verwenden können. Und dann sind sie wieder nach Hause gegangen oder zur nächsten Blockade, um da vielleicht was abzusammeln. Und auch das würde ich halt wieder zurückbinden an den ersten Punkt, den ich gemacht habe mit dem so, das war unser Tag. So, die kommen gar nicht mehr dahin und versuchen ihr Narrativ zu setzen oder an ihrem Parteitag ihre Inhalte zu suggerieren, sondern die reagieren ja nur noch auf uns. Also wir haben diese Tage seit Essen so krass vereinnahmt, diese Tage gehören so krass nicht mehr der AfD, sondern uns, der so breiten, bunten Masse, die keinen Bock auf Faschismus hat, sondern auf eine gemeinsame, coole, I dare say, linke, solidarische Zukunft. Dass die gar nichts mehr machen können, außer hinkommen und halt irgendwie zu pöbeln und zu provozieren. Und dann kommt es halt auch zur Ausschreitung und das ist irgendwie doof. Aber so, ich glaube, das ist so der ganz prinzipielle Zusammenhang ist halt einer so, wir haben das so sehr geschafft, dass die da nur noch kommen, um zu pöbeln. Und der Umgang ist halt der, den die Menschen jeweils in der Blockade, ist ja wie gesagt keine zentral gesteuerte Aktion, die irgendwo einer festsetzt.
Den die dann in diesem Moment, wo sie denen halt begegnen.
Wählen, ja.
Ja. Genau, es gab im Vorfeld ja auch eine ziemlich krasse Berichterstattung. Also ich hatte das Gefühl, da wurde gerade natürlich am rechten Rand vieles aufgebauscht, beziehungsweise geradezu eine Druckkulisse erzeugt. Die Bild-Zeitung sprach von irgendwelchen geheimen Plänen, dass man von den Dächern aus die AfD-Mitglieder angreifen wollte. Ich habe dann auch am Messegelände gestanden und war so, hä, was für Dächer eigentlich drum? Bin mir nicht ganz sicher, was die da meinen. Andere haben davon, also natürlich 2500 oder was auch immer im unteren dreistelligen Bereich an gewaltbereiten Linksextremisten. Es wurde auch, was ich besonders interessant fand, eben von so einer Zuspitzung, von so einem Endgame-Szenario besprochen, auch wahrscheinlich vor dem Hintergrund eben der kommenden Landtagswahlen und so. Würdest du das Gefühl unterstreichen oder unterschreiben, dass sich da gerade generell vielleicht irgendetwas qualitativ verändert oder auch vielleicht etwas zuspitzt, so im Kampf gegen rechts?
Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall an einem Kipppunkt. Also wir sind ja, wir sehen ja in Sachsen-Anhalt steht die AfD kurz vor einer Alleinregierung oder auf jeden Fall einer dann ja Senior-Partner-Regierungsbeteiligung, wenn die CDU da umkippt. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie auch bei, keine Ahnung, ich glaube 30%. Bundesweit stärkste Kraft. Wir sind da schon an dem Punkt, wo ein Kipppunkt ist. Aber wenn diese Endgame-Szenarien auf einmal dahergeredet werden, ich glaube, da muss sich schon auch müssen die Leute, die das sagen, sich mal ein bisschen an die eigene Nase. Also keine Ahnung, ich sehe da jetzt noch nicht Thanos, der die Hälfte der Weltbevölkerung wegschnipst, wenn das Endgame wie bei Marvel sein soll. Oder ich sehe auch keinen Bürgerkrieg oder was auch immer. Also du warst ja auch da, in Erfurt war das Gegenteil von Bürgerkrieg. Alle Leute, die dieses Narrativ mitbefeuern, und dazu gehören halt nicht nur die Extremrechten, sondern dazu gehören auch Leute der SPD und der CDU, die die Blockaden delegitimieren als ein Protestmittel. Es ist ein absolutes legitimes Protestmittel, was historisch Bewegungen immer benutzt haben. Und es nutzt auch nicht den Faschisten, diese Blockade. Das hat ja auch der Innenminister der SPD gesagt. Und ich verstehe auch nicht, wie man das denken kann. Also hätten irgendwie die Civil Rights Blockade in den USA dem Ku Klux Klan geholfen oder die Blockaden von Gandhi, dem britischen imperialistischen Besatzungsmächten. Also ist ja völlig absurd. Aber so all diese Leute, die tragen ja dazu bei, dass eben so dieses Endgame-Szenario und Erfurt wird brennen oder Gießen wird brennen, weil das letztes Jahr, das ist alles so absurd und so dumm von diesen Menschen. Also sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich finde das so. Also ich finde es einfach töricht, das so daherzureden, anstatt sich einfach solidarisch da mit in die einheitliche Gegenfront gegen den Faschismus einzureihen.
Ob die das dann wirklich wollen, das sind die Leute von Bild-Zeitung. Endgame-Szenario kam, glaube ich, tatsächlich von Welt. Das ist ja so ein bisschen die bürgerliche Fassade von allem, was eigentlich auch aus der Bild kommt, so inhaltsmäßig.
Genau, ich glaube, die sind also mit denen möchte ich gar nicht mehr, aber mir geht es eher um die Menschen, die sich ja an sich als AntifaschistInnen verstehen würden, aber trotzdem irgendwie beitragen, genau dieses Endgame-Narrativ dann weiterzutragen und dann irgendwie zu reproduzieren und in anderen Worten oder anderen Facetten in anderen Bereichen dann wiederzugeben und zu etablieren.
Das leitet vielleicht schon ganz gut zum letzten Frageblock, zum letzten Thema über vielleicht. Diese Berichterstattung geschieht ja auch einfach, weil das so große Massenbewegungen sind gegen die Parteitage und das, was wir jetzt gerade in Erfurt gesehen haben, hat da ja verschiedene Fragen, wie wir es vorhin schon in dem Interview angesprochen haben, an die Protestform aufgeworfen. Ich habe von einer teilnehmenden Person danach, also als es gerade wieder so mehr oder weniger auf den Weg zu den Bussen ging, so ein Statement aufgenommen, das ich jetzt hier leider nicht direkt wiedergeben kann. Der Grundtonus war aber tatsächlich eher pessimistisch, also zumindest mit Blick auf Widersetzen als Bewegung. Er hat gesagt, dass Bewegungen eben, und das sei bei vielen so, das sei bei Ende Gelände so gewesen, das sei bei Fridays for Future so gewesen, dass die alle ihre Zeit haben und dann auch wieder abflachen. Siehst du diese Gefahr auch für Widersetzen und oder muss dieser Gefahr irgendwie innerhalb der Bewegung entgegengewirkt werden?
Ja. Also ich glaube, zuerst mal ist die Analyse meiner mitdemonstrierenden Person da absolut richtig. Bewegungen flachen ab und werden stärker und schwächer. Ich finde es nur wichtig, dass man das nicht an einzelnen Orgas oder Bündnissen festmacht, also zum Beispiel Fridays for Future oder Ende Gelände, waren ja eigentlich Teil einer größeren Klimabewegung. Und die Klimabewegung ist schon abgeflaut, sag ich mal. Und die antifaschistische Bewegung, wo Widersetzen auf jeden Fall ein Teil von ist, die ist jetzt gerade vielleicht eher an einem stärkeren Punkt. Und jetzt müssen wir halt sehen, was passiert jetzt, weil die Analyse so, dass die Aktionsform der Blockade, vielleicht beim, also wenn jetzt Widersetzen praktisch den Aufschlag oder den Pitch machen würde, folgendermaßen: nächster AfD-Parteitag, wir fahren wieder hin, aber jetzt 2 Stunden früher und blockieren. Ich weiß nicht, wie sehr das Leute abholt, mhm, und wie sehr das Angebot ist, in der antifaschistischen Bewegung weiterzumachen. Aber das ist halt auch der Vorteil, wenn man halt nicht glaubt, wir sind Fridays for Future oder wir sind Widersetzen oder wir sind Ende Gelände, sondern sich versteht als wir sind die antifaschistische Bewegung. Es gibt ja 1000 Orte, Gründe, Arten, sich zu widersetzen. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, in Sachsen-Anhalt, Landtagswahl, Haustürwahlkampf für etwaige Parteien, in diesem, ich glaube, einzig sinnvoll für die einzige antifaschistische Kraft, die jetzt auch die Proteste unterstützt hat, im großen Rahmen die Linke, mhm, die kann man jetzt machen in Sachsen-Anhalt. Es gibt so viele Orte, sich zu widersetzen, wir müssen uns halt jetzt überlegen als Bündnis, sowohl in Freiburg, aber eben auch bundesweit, was ist die nächste Aktionsform, die wir vorschlagen? Was ist die nächste Art, wie wir Massen, also die nächste Situation, wo wir Massen hinmobilisieren können, wo alle dran teilnehmen können, eine breite Zivilgesellschaft abholen können und mit denen gemeinsam oder wir alle gemeinsam eine praktisch eine antifaschistische, so diese Doppelstrategie umsetzen können, von den die Faschisten konfrontieren, so wie wir es in Riesa, Essen, Gießen und Erfurt gemacht haben, und eben auch eine solidarische Zukunft zu bauen. Weil ich glaube, das muss Aufgabe auch der antifaschistischen Bewegung sein, nicht nur immer Antifaschismus zu sein, sondern den Faschismus an seinen Wurzeln zu bekämpfen, nämlich da, wo er anfängt, wo Leute frustriert werden, wo Leute keine Zukunftsperspektive mehr sehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, Widersetzen wurde häufig vorgeworfen, diesen Aspekt nicht zu sehen. Ich glaube, das ist ein falscher Vorwurf. Ich glaube, der wurde immer gesehen. Wer einmal in einem Plenum war, weiß das auch, dass das alle Leute, die da aktiv sind, sehen. Aber jetzt in dem Moment, wo wir sehen, okay, jetzt habe ich häufig sehen gesagt, naja, egal. Jetzt im Moment, wo wir beobachten, dass die Blockade als Aktionsform vielleicht nicht mehr die ist, die Massen mobilisiert, weil eine gewisse Frustration da ist, die ich total nachvollziehen kann, wie gesagt. Da sind wir jetzt an einem schwierigen Moment, gleichzeitig an einem super coolen Moment, weil wir jetzt halt sagen können, okay, hier ist die Idee, wie wir weitermachen können und die Bewegung super cool weiterentwickeln können, breiter machen können, noch mehr wachsen, noch mehr bewegen können. Und da habe ich richtig Lust drauf.
Collective Care. Also Care-Arbeit kollektiv gestalten. Das ist eine neue Initiative, ausgehend von der Kommune Niederkaufungen. Und wir haben mit Elu von Collective Care gesprochen.
Das richtet sich an kollektiv organisierte Menschen und es sind Austauschtreffen geplant für Menschen aus der Praxis, also aus der Care-Praxis. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Ansatz, der jetzt eher auf kollektive Selbstermächtigung ausgerichtet ist, als auf gesamtgesellschaftliche und politische Forderungen, wie es Care Revolution macht oder wie es die feministischen Initiativen machen. Ist das richtig?
Ja und nein. Natürlich geht es in erster Linie darum, selbstbestimmte Strukturen aufzubauen, weil das ein Teil von Widerstand ist gegen den ganzen Sozialabbau und Abbau gerade gesellschaftlichen Care-Bereich. Und da haben wir auch unsere Kritik dran. Aber in erster Linie geht es darum, vorhandene Strukturen weiter, die sich eben auf Selbstbestimmung und Selbstorganisation beziehen, zu stärken.
Fangen wir doch mal von vorne an. Und zwar, wie ist denn diese Initiative entstanden? Warum gerade jetzt und wer genau seid ihr?
Ja, also da muss ich erstmal was korrigieren. Die Initiative selber existiert schon längere Zeit. Zwar mit wechselnden Schwerpunkten, und wir hatten eigentlich 2020 schon das erste Treffen gehabt im Wendland, wo auch ein Großteil der Initiativen da war, die ja sich damals aus dem Widerstand gegen die Atomenergie dort gebildet hatten. Und 2022 auch ein Treffen im Wendland, etwas woanders. wo es dann eben auch schon zur Erweiterung, am Anfang war es, ging es eigentlich eher darum, wie organisieren wir uns im Alter, wenn wir mal pflegebedürftig sind. Und das hat sich dann weiter ausgeweitet und gesehen, dass es eben auch Pflegebedürftigkeit bzw. Unterstützung von Menschen sind, die eben eingeschränkt sind. Haben uns sehr ausführlich mit dem Ableismus in unseren Strukturen beschäftigt. Ein Reader, der 2022 rauskommt, heißt Care-Paket, kann man auch immer noch bestellen. Und hatten dann ein drittes Treffen 2023, also schon zu Corona-Zeiten, was ein kleineres Treffen deswegen war, wo eben auch sehr stark schon Menschen, die sich organisiert haben, die eben selbst eben dort eingeschränkt waren, insbesondere Menschen, die mobil eingeschränkt waren, also im Rollstuhl saßen, dort daran teilgenommen hatten. Und daraus ist dann jetzt eine weitere Initiative eben entstanden.
Moment mal, ich muss mal darf ich mal kurz dazwischen? Ich will was nachfragen wegen Verständnis. Also es ist eine Organisation im Moment, da sind auch viele Menschen mit Behinderungen dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
genau.
Ältere und Jüngere auch. Also ist das so altersübergreifend, aber eben anti-ableistisch ausgerichtet?
Ja. Genau.
Damit wir das greifbar haben. Mhm. Und auch Menschen, die von MECFS betroffen sind, also diese neuen Diagnosen, sind auch mit dabei?
Bisher nicht als Betroffene noch nicht dabei. Ob wir das noch so weiter ausweiten, müssen wir gucken. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichsten besonderen Bedürfnissen. Das haben wir auch festgestellt und wir müssen gucken, wie wir das alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach. Sowohl was die Logistik angeht, deswegen haben wir es auch 2026 nicht geschafft, weil wir keine entsprechende Location bekommen haben. Und 2027 haben wir jetzt in Niederkaufungen, einem der größeren politischen Kommunen hier in Deutschland und in der Mitte der Republik, in Kassel, wo man auch einigermaßen gut hinkommen kann.
Ja, und das ist auch sehr spannend in der Mitte der Republik, Niederkaufung, genau, weil ihr ja auch wirklich diese Initiative macht, um eine Debatte anzuregen in der linken Szene, vermute ich mal, und mit Menschen, die kollektiv organisiert sind. Und ihr habt auch schon so ein Programm rausgegeben oder so Punkte, Themenvorschläge, was ich sehr interessant finde. Also es geht einmal da auch um, dass ihr nochmal die Geschichte der radikalen Krüppelbewegung nochmal mehr transportieren wollt. Es geht auch um die Frage, wann genau beginnt Care? Und da sagt ihr, Care findet immer statt. Kannst du das mal erläutern, wie ihr das seht? Wann beginnt Care?
Ja, überall da, wo Menschen eben mit besonderen Bedürfnissen, die abweichen von dem Standard und deswegen Unterstützung brauchen, da beginnt Care. Und das ist manchmal schon sehr früh. Ich bin, wenn ich das mal von meiner früheren beruflichen Seite sehe, ich war Kinderarzt gewesen, gibt es ja schon Kinder, die sehr hilfsbedürftig sind. Und das gehört eigentlich mit dazu.
Und ihr habt dann auch einen Punkt, wo es um kollektive Arbeitskämpfe geht. Im Pflegebereich geht?
Gibt's ja, das? Also was wir überlegen, ist ja so, dass eben von den staatlichen Care-Strukturen werden ja immer mehr ausgedünnt und teuer, verbürokratisiert vor allen Dingen auch, sodass viele Menschen eben einfach aus dem System rausfallen. Und das merken wir eben auch in unseren kollektiven Zusammenhängen. Also niemand von uns wird noch einen Altersheimplatz überhaupt finanzieren können. Und von daher müssen wir uns überlegen, wie eben Menschen, die eben, ja, die mit denen wir jetzt im Augenblick zusammenleben, wie wir die weiter auch weiteren Verlauf eben versorgen können.
Ja, und ihr habt auch so einen Punkt mit autonome, solidarische Assistenzstrukturen. Das ist ja im Moment auch sehr wichtig, weil da ja gekürzt wird ohne Ende.
Genau.
Ja.
Nicht nur dort, sondern
ja.
Auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen, absolut. Deswegen finde ich das gerade auch sehr interessant, das mitzukriegen, dass ihr da eine Selbstorganisation organisiert. Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, dass es dir darum geht, oder euch, die gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten sichtbar und zu machen und dass Selbstorganisation und Widerstand kollektiv organisiert werden muss, gerade in Zeiten von multiplen Krisen, Vorkriegszeiten und sozialer Bau. Großes Thema, aber vielleicht möchtest du da zum Abschluss noch mal was zu sagen?
Ja, also wir sehen ja, dass durch die Militarisierung der Gesellschaft, die Aufrüstung, Geld ganz woanders hin und gesellschaftlicher Reichtum ganz woanders hin transportiert wird und dadurch die sozialen Seiten überall gekürzt wird. Das ist ja das, was uns jeden Tag um die Ohren geschlagen wird und von politischen Entscheidungsträgern. Wir haben kein Geld. Aber auf der anderen Seite wird es woanders rausgeschmissen. Und da in diese Kerbe schlagen wir zum einen rein, um trotzdem nicht in einen Überlebenskampf zu kommen, sondern solidarisch zu gucken, dass wir da also dass wir uns selbst organisieren und dadurch eben auch resilienter sind gegenüber diesem Sozialabbau, um damit dann eben auch weiter politisch handlungsfähig zu bleiben. Jemand, der überhaupt nur den ganzen Tag nur wegen zum Überleben kämpfen muss, der kann auch politisch nicht mehr eingreifen.
Und sag mal, seid ihr denn auch schon vernetzt oder wie ist denn die Resonanz in der linken Szene, weil ihr das ja jetzt schon ein paar Jahre initiiert?
Also wir in Teilen, ja, gerade in den Teilen, die eben dort eben kollektiv dort schon ihr Leben organisiert haben, wie zum Beispiel in dem Netzwerk der politischen Kommunen, das Kommunen-Netzwerk. Daraus ist das ja auch zum größten Teil entstanden, diese Initiative. Dann gibt es im Bereich gerade der Mobilbehinderten beziehungsweise Menschen, die eben ganz besondere Bedürfnisse haben, die sich ja auch in kleinen Kollektiven schon organisiert haben. Und jetzt eben mit denen machen wir in erster Linie zusammen auch diese Zusammenkunft oder dieses Camp.
In der Verlautbarung einer Zeitenwende wird eine massiv zunehmende Militarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. In Verbindung mit einer insgesamt autoritären und nationalistischen Entwicklung wird eine Kriegslogik propagiert, die als scheinbar alternativlos dargestellt wird. Doch Widerstand ist möglich. Die anarchistische und anarcho-syndikalistische ArbeiterInnenbewegung hat eine lange antimilitaristische Tradition. Und darüber wird diesen Samstag, den 11. Juli, Bernd Drücke sprechen in Freiburg. Bernd Drücke ist Anarchist, promovierter Soziologe und Koordinationsredakteur der Graswurzelrevolution, der Monatszeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft. Ich habe gerade aus der Ankündigung dieser Veranstaltung zitiert. Sie findet, wie gesagt, am Samstag, 11. Juli um 19 Uhr statt. Und wir haben vorab mit dem Referenten Bernd Drücke gesprochen.
Mit der Verlautbarung einer Zeitenwende wird eine massiv zunehmende Militarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. So beginnt die Ankündigung der Veranstaltung. Worin zeigt sich diese Militarisierung?
Ja, die zeigt sich natürlich einerseits in drastisch gestiegenen Ausgaben fürs Militär. Ne? Also ein großer Teil des Geldes, was sonst für Soziales zur Verfügung steht, steht jetzt nicht für Soziales zur Verfügung, sondern für Militarisierung. Also wir erleben eine massive Aufrüstung, wie wir sie eigentlich seit Jahrzehnten nicht kennen. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung und ja, wir müssen uns natürlich überlegen, was können wir dagegen tun? Und darum geht es in der Veranstaltung natürlich auch.
Jenseits der Aufrüstung, ist diese Militarisierung auch innerhalb der Gesellschaft zu spüren?
Ja, das merken wir ja überall. Es wird überall von Kriegstüchtigkeit geredet und dass die Gesellschaft kriegstüchtig gemacht werden soll. Das geht ja auch so weit, dass jetzt im Grunde eine Wiederbelebung der Wehrpflicht, der sogenannten, stattfinden soll. Also von Zwangsdiensten für Kriegsdienst. Und da müssen wir natürlich gucken, was wir dagegen tun können. Und da hilft nur eins, sich zu organisieren und gemeinsam gegen diese Militarisierung ankämpfen.
Wie geht das, gegen diese Militarisierung anzukämpfen?
Ja, ich bin der Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution, die seit 1972 erscheint. Und das ist schon auch ein Sprachrohr der anarchistischen und antimilitaristischen Bewegung, könnte man sagen. Und wir entwickeln natürlich verschiedene Konzepte. Also einmal ist natürlich ganz wichtig die Unterstützung von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerinnen aus allen Ländern und allen Kriegsparteien. Dann natürlich Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer, wenn wir uns gerade den Krieg jetzt in der Ukraine angucken. Also sowohl russische Deserteure können die EU praktisch nicht betreten, ohne zu riskieren, wieder abgeschoben zu werden und dann ins Kriegsgebiet geschickt zu werden. Das ist natürlich ein Skandal, dagegen müssen wir uns stemmen. Und das Gleiche gilt jetzt mittlerweile tendenziell auch für ukrainische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Die können sowieso das Land eigentlich kaum verlassen, weil eben kriegsfähige Männer im Grunde die Ukraine nicht so ohne weiteres verlassen können. Und da unterstützen wir natürlich auch Deserteure und Kriegsdienstverweigerer und antimilitaristische Organisationen auf allen Seiten. Die gibt es sowohl in Russland als auch in Belarus als auch in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Methode, sich dem entgegenzustellen, dass man eben sich anschaut, was können wir tun gegen den Krieg, wie können wir den Krieg stoppen. Und das geht nicht von oben, das geht von unten. Wenn möglichst viele Menschen sich dem Krieg widersetzen, ist es praktisch für die Herrschenden nicht mehr möglich, Kriege weiterzuführen. Und da müssen wir darauf hinarbeiten, überall natürlich.
Angesprochen im Ankündigungstext wird auch zum Beispiel die Umgestaltung von Bundeswehrwerbung oder auch die Wehrdienstverweigerung. Solche Akte des Protests sind ja das eine, Widerstand im tatsächlichen Kriegsfall, aber wohl eine andere Nummer. Wie kann denn anarchistischer Antimilitarismus zum Beispiel in der angesprochenen Ukraine aussehen?
Der kann natürlich so aussehen, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung durchgesetzt wird. Das ist ja momentan aufgehoben von der Ukraine als Staat. Und das ist unserer Meinung nach einfach ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht, sich dem Krieg zu widersetzen und Kriegsdienst zu verweigern. Und da gibt es natürlich einfach Gruppen, die sich, die einerseits Deserteure und Kriegsdienstverweigerer unterstützen. Und die unterstützen wir dann wiederum auch. Und das Gleiche gilt natürlich für Russland. In Russland gibt es Anarchisten und Anarchistinnen, die im Untergrund agieren, die immer noch aktiv sind gegen das Regime, auch ein Stück weit Sabotage betreiben, soweit das möglich ist. Und die gilt es zu unterstützen. Es gilt nicht, die Militarisierungstendenzen weltweit zu unterstützen, wie das halt hier momentan eigentlich der Fall ist, ne?
Vielleicht unter anderem in der Ukraine spannend ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen anarchistischen Antimilitarismus und Pazifismus?
Ja, der Unterschied ist ziemlich groß. Das ist den meisten vielleicht gar nicht so bewusst. Der Pazifismus ist eigentlich ursprünglich eine sehr bürgerliche Bewegung aus dem Adel, Großadel, entstanden. Und Deserteure und Kriegsdienstverweigerer standen zum Beispiel überhaupt gar nicht im Fokus. Also es ging immer darum, dass die Herrschenden sich doch bitte schön an den Tisch setzen und Kriege durch Verhandlungen im Grunde gestoppt werden. Das Konzept der Anarchisten und Anarchistinnen ist es allerdings, Kriege von unten zu sabotieren. Also Sabotage, der Begriff, kommt ja aus dem Französischen. Also das, also Le Sabot, der Holzschuh, das sind die Holzschuhe, die die Arbeiterinnen in die Maschinen geworfen haben, um sie zu stoppen. Und genau das versuchen natürlich Anarchisten und Anarchistinnen auch, indem sie den Krieg sabotieren, also Maschinen sabotieren oder eben auch Menschen daran zu hindern, am Krieg teilzunehmen, indem man sie zur Desertion motiviert und zur Kriegsdienstverweigerung. Und um diese Konzepte geht es natürlich dann bei der Veranstaltung. Das kann ich jetzt, glaube ich, in so einem kurzen Gespräch nicht so richtig ausarbeiten, aber das wird auf jeden Fall an dem Abend Thema sein. Und dazu gehören natürlich eben auch Aufklärungsaktionen, also die zum Beispiel diese Kriegspropaganda, die auch bei uns in der Bundesrepublik stattfindet, in gewisser Weise sabotieren. Wir haben ja an jeder Litfaßsäule momentan Bundeswehrwerbung und da gehört Adbusting auf jeden Fall dazu, also fantasievolle Antworten sozusagen auf diese militaristische Propaganda. Und da habe ich auch sehr, sehr schöne Beispiele, die ich dann am Samstag vorstellen werde und die auch Spaß machen können. Also Antimilitarismus muss jetzt nicht bierernst sein, sondern kann natürlich sich auch der Mittel von Spaßguerilla und witziger Sabotage bedienen. Und da nenne ich ein paar schöne Beispiele bei der Veranstaltung. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, glaube ich, mit vielen Bildern.
Grundüberzeugung ist, dass Krieg, Staat und die Klassenfrage untrennbar verbunden sind, heißt es in der Vortragsankündigung. Wie sind sie verbunden?
Ja, die sind eindeutig verbunden. Also Krieg wird ja nicht von Arbeiterinnen und Arbeitern geführt, sondern Krieg wird von den Herrschenden geführt. Das heißt, die befehlen den Krieg, die ziehen selber nicht unbedingt in den Krieg, sondern sie lassen andere Menschen für sich sterben als Kanonenfutter. Und das konnte man ja auch im Grunde in allen Kriegen der Geschichte sehen, dass eben die Herrschenden sich im Grunde, während die sich amüsieren und ihr normales Leben weiterführen, werden die Proletarier auf dem Schlachtfeld zerfetzt, zerstümmelt und ermordet. Und das ist ganz klar, Krieg ist immer eine Klassenfrage. Also es ist immer kapitalistisch heutzutage natürlich. Ne? Das heißt, die Kapitalisten führen den Krieg und die Menschen, die dort getötet werden, sind sind Proletarier und Proletarierinnen. Und das ist natürlich eine ganz klare Geschichte, die wir als Anarchisten eben bekämpfen. Wir wollen ja eine herrschaftslose Gesellschaft, eine gewaltfreie Gesellschaft. Und daran können wir natürlich nur arbeiten, indem wir den Kapitalismus überwinden. Und von daher ist ein Ende des Krieges weltweit nur durchsetzbar, wenn wir den Kapitalismus eben auch abschaffen und jede Form von Herrschaft von Menschen über Menschen.
Daran anschließend meine Abschlussfrage, wie sehe denn der Idealverlauf eines anarchistischen Antimilitarismus aus und zu welchen gesellschaftlichen Verhältnissen würde er führen?
Ja, ein anarchistischer Antimilitarismus ist natürlich Teil des Anarchismus. Das heißt, Antimilitarismus ist natürlich eine Form, die sich gegen Militarisierung und Militarismus wendet. Und wenn es den nicht mehr gibt, sind wir im Grunde schon auf dem richtigen Weg in die Anarchie, also in die herrschaftsfreie Gesellschaft. Und die herrschaftsfreie Gesellschaft baut natürlich auf Solidarität und Kooperation auf und nicht auf Konkurrenz und Ausbeutung und natürlich auf Gleichheit. Alle Menschen wollen eben, ja, können unter egalitären Bedingungen natürlich einfach auch ihre kompletten Entwicklungsmöglichkeiten ausleben. Heute ist das nur für Reiche möglich. In einer anarchistischen Gesellschaft können alle Menschen glücklich leben und ihre Utopie sozusagen umsetzen in die Realität. Und dazu gehören ja auch die Mietshäuser-Syndikate. Die sind zum Beispiel meiner Meinung nach auch Teile von diesem Konzept, was zu einer anarchistischen Gesellschaft führen kann und beiträgt auf jeden Fall. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Veranstaltung jetzt am Samstag auch in einem Mietshäuser-Syndikat stattfindet. Also ich freue mich sehr und hoffe, dass möglichst viele Menschen kommen und sich einfach mal Ideen anhören, die sie im normalen Radio oder im normalen Fernsehen oder in der Zeitung nicht so ohne weiteres zu sehen und zu hören bekommen.
Und ein Mittel des anarchistischen Antimilitarismus wäre dann zum Beispiel der Generalstreik.
Genau, der Generalstreik ist eigentlich das bevorzugte Mittel. Wenn wir in die Geschichte gucken, sehen wir, also Anarcho-Syndikalistinnen haben immer schon auch den Generalstreik propagiert und waren ja dann auch erfolgreich, zum Beispiel bei der Abwehr des Kapp-Putsches. Der Kapp-Putsch, ein rechtsextremer Putschversuch und innerhalb von wenigen Tagen ist er zusammengebrochen. Warum? Weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Generalstreik gegangen sind. Das heißt, es fuhr keine Straßenbahn mehr, es fuhr kein Zug mehr. Die Bäcker haben nicht mehr gebacken und innerhalb von 5 Tagen ist dieser faschistische Putschversuch in sich zusammengefallen. Das heißt, das Konzept, was die FAUD damals, die Freie Arbeiterunion Deutschlands, propagiert hat, ist tatsächlich umgesetzt worden und ist äußerst erfolgreich gewesen. Das heißt, in dem Fall konnte durch den Generalstreik eine faschistische Machtergreifung verhindert werden. Auch ein Teil von vergessen gemachter Geschichte. Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass man durch den Generalstreik solche erfolgreichen Aktionen eben auch umsetzen kann. Und da bringe ich auch auf jeden Fall ein paar spannende Beispiele am Samstag.
Das war Bernd Drücke. Er spricht über anarchistischen Antimilitarismus diesen Samstag, den 11. Juli, im Luftschloss in der Arne-Torgersen-Straße auf Gutleutmatten in Freiburg, und zwar um 19 Uhr. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 11. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.